Schönen guten Morgen. Ich bin Kurt Schneck, geboren, Baujahr 1950, verheiratet mit meiner Frau Agnes. Wir haben auch 2, 3 Kinder und okay, das ist für mich immer die übliche Wachtaste und 5 Enkel miteinander. Und wir leben jetzt seit meinem Ausscheiden aus dem Dienst auf Schloss Klaus in Kärnten auf der Burg Sternberg und der kann ich zu meinem Leben auch gleich dazu sagen, es hat mal ein wenig einfühlsamer Pädagoge bei mir gesagt, also dich haben wir aus dem sozialen Kohlenkübel geholt, also wie man Dreck von der Straße abkratzt. Und der Humor Gottes ist in meinem Leben immer gewesen, ich habe die allermeiste Zeit meines Lebens auf Schlössern und Burgen verbracht. Selbst das Kinderheim, wo ich gewesen bin, war Schloss Leonstein. 6 Jahre, dann kam Schloss Klaus, dann kam die Burg Klaus und jetzt wohne ich da auf Burg Sternberg, das ist der Familiensitz meiner Frau Agnes von Hippel. In manchen Kreisen sind die Hippels bekannt fürs falsche Geld. Es ist niederer Landadel, also von Hippel. Ich bin auch adelig, ich bin von daheim. Das ist unser Thema. Vergebung und Versöhnung habe ich angeboten als Thema. Ich muss jetzt nicht die schildern, wie dieser Gottesdienst zustande gekommen ist, wie das gekommen ist, aber Vergebung und Versöhnung als Weg in die Freiheit. Vergebung ist der erste Schritt. Und er geht immer von mir aus. Unabhängig davon, ob ein anderer das einsieht, dass er an mir schuldig geworden ist, oder ob er sich bei mir entschuldigt. Das ist gleich einmal der dickste Brocken vorweg. Das ist der erste Schritt und den muss ich setzen. Also es geht nicht in die Richtung, wie es manchmal in Begleitungsprozessen dann abgehandelt wird, dass zuerst einmal die Verletzung geheilt wird und dass man dann die Versöhnung mit dem anderen erreicht. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich vergeben. Die Schrift dreht es genau um, sondern geht von vornherein davon aus, Vergebung ist meine Verantwortung. Mein erster Schritt, den ich setzen muss. Und wenn ich den Schritt setze, passieren einen ganzen Haufen tolle Dinge im Gefolge. Und zuerst ein paar Sachen, was unter Vergebung jetzt nicht zu verstehen ist. Vergebung heißt nicht, dass ich die Sache, den Vorfall, das, was geschehen ist, gutheiße. Nein, es war schlimm, das war übel. Das war böse. Es bedeutet auch nicht, Dinge verharmlosen. Das ist ja nicht so tragisch. Oder sei du nicht so empfindlich. Wir leben im Zeitalter der Hochsensibilität. Allerdings, wie ich uns Österreicher kenne, angeriert und dann angefressen, das haben wir gut in unseren Genen drinnen. Ich brauche es nicht verharmlosen. Es ist schlimm gewesen. Es bedeutet auch nicht, sich jetzt permanent verletzen zu lassen, dass der andere damit rechnen kann, dass ich sowieso vergebe. Vergebung heißt auch nicht vergessen. Das kann nämlich dauern. Und manche Dinge, auch wenn du sie 100-mal vergeben hast, vergisst du nie. Rationalisieren ist auch nicht angesagt, dass man sagt, ja, der handelt halt so, weil der hat es nie anders kennengelernt, diese Art von Umgang, oder dem wurde selbst oft übel mitgespielt. Vergebung heißt also nicht den Vorfall entschuldigen. Und man muss Vergebung auch unterscheiden von Versöhnung im Sinn von einem wiederhergestellten einvernehmlichen Verhältnis. Das muss sich nicht unbedingt einstellen. Ein Verhältnis kann zerrüttet bleiben, obwohl ich selber die Sache vergeben habe. Und damit sind wir beim Nächsten, denn Vergebung ist jetzt eine Willensentscheidung. Emotionen sind hier völlig zweitrangig. Für Vergebung muss man sich entscheiden. Das überkommt uns nicht einfach so. Allerdings ist es dann eine rechtsverbindliche Sache. Das heißt, ich vergebe dem anderen und ich behalte nichts länger gegen ihn in der Hand. Ich lasse ihn los, ich lasse ihn frei. Eigentlich ist es eine Entlassung, so vom griechischen Wort her kann man auch drin sehen, dass ein Gefangener freigelassen wurde. Und indem ich diesen Menschen freilasse, mache ich womöglich gleichzeitig die Entdeckung, dass ich selber auch ein Gefangener dieser Sache gewesen bin. Mir da übel mitgespielt wurde und ich komme da gar nicht raus und bin da gefesselt da drin. Also ich entscheide mich zu vergeben und damit beginnt eine rechtsverbindliche Sache. Ich lasse ihn los, lasse ihn frei. Mehr noch, ich übergebe diesen Menschen mit dieser ganzen Sache an Gott. Und Vater, du kennst die ganze Geschichte. Du siehst vielleicht auch die Not hinter dem, was er angestellt hat. Du siehst vielleicht auch, was bei dem da abläuft im Hintergrund. Du kennst es. Aber ich gebe es an dich ab. Ich vergebe ihm. Kümmer du dich bitte zu deiner Zeit, auf deine Weise, um diese Sache. Also ich gebe die Sache an Gott ab und vergebe dem anderen. Ich vergebe ihm, auch wenn unverzeihlich war, was er getan hat, womöglich. Wir werden es gleich noch sehen, warum. Ich stelle damit auch keine Bedingungen. Ich vergebe dir, wenn du dich änderst. Ich trete zurück von meiner Rolle als Ankläger. Stellt euch mal vor, was das heißt. Die Brüder verklagen. Wisst ihr, wessen Geschäft das eigentlich ist? Wisst ihr, wer ständig der Stänker und Stinker ist und der Ankläger und Verkläger der Brüder? Der Teufel selber. Die Brüder verklagen, heißt, du schlägst dich auf seine Seite und machst seinen Job. Darum ist die Sache so heikel. Ich bin auch nicht Richter. Natürlich verzichte ich auf Rache und Genugtuung. Ich lasse den scheinbar berechtigten Wunsch nach Vergeltung los. Ich will es ihm nicht heimzahlen. Keine Retourkutsche fahren. Übrigens, in manchen Kulturen ist die Sache mit der Vergebung in deren Mentalität ein ziemliches Problem. Da wird nämlich Vergebung mit Schwäche gleichgesetzt. Da muss Vergeltung sein. Und am Ende hast du einen fast nicht zu durchbrechenden Kreislauf von Schuld und oft weit übersteigerte und über alles Maß hinausschießender Rache. Denn der andere legt der Scheifer nach und jetzt muss ich wieder vergelten. Ich kann nicht vergeben, das wäre schwach. Nein, es muss vergolten werden. Also in diesem Prozess, wo ich mich entscheide zu vergeben und wo ich die Sache an Gott abgebe und wo ich sage, Gott, kümmere du dich um die Geschichte, ich lasse den anderen frei. Dazu gehört dann allerdings auch vergegenwärtigen. Ehrlich und echt werden und sagen, das hat wirklich wehgetan. Das war schlimm und es hat sich übel angefühlt. Verdrängen ist nicht gefordert. Ist auch nicht hilfreich. Und wenn bestimmte Gefühle im Zusammenhang mit erlittener Verletzung immer wieder hochkommen, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass man zu rasch vergeben hat. Ich darf also Gefühle der Verletzung zulassen, aber sie sollen nicht das letzte Wort haben. In Klammern kann man sich dabei immer noch fragen, dass ich so leicht gekränkt bin und verletzt bin. Sagt das auch was über mich? Wenn ich eine Identität in Christus habe, von Christus her weiß, was ich bin, dann hauen mich bestimmte Sachen nicht so einfach aus den Latschen. Aber dass ich so verletzt bin, sagt das was über mich auch, dass ich meiner so wenig sicher bin, dass ich so wenig in Christus ruhe. Aber dann kommen die anderen Dinge dazu, die äußerst gesund sind. Vergebung verhindert, dass Verbitterung sich ausbreitet. Vergebung verhindert, dass Verbitterung sich ausbreitet. Wer nicht vergibt, bleibt in Bitterkeit gefangen. Wenn man eine Sache immer wiederholt, gedanklich, ne? Immer wieder hervorholt, immer wieder hervorkramt, dann entsteht der Eindruck, dass das, was geschehen ist, nicht nur einmal passiert ist, sondern schon 70 Mal passiert ist. Denn wieder und wieder läuft dieses Rad ab und ich spiele die Sache durch. Denn verweigerte Vergebung wirkt als Verstärker und ist Gift für die Seele. Verweigerte Vergebung, das kann auch zur verborgenen Ursache für Burnout werden. Das wird dann zu seinem Kriechstrom der Seele. Wer nicht vergibt, bei dem fließt ständig Energie ab. Kämpft ständig mit dieser Sache. Verweigerte Vergebung, das bedeutet Kraftverlust, Erschöpfung. Man reibt sich an dem auf, woran man sich innerlich wundreibt. Und auch wenn es nicht im Zentrum stehen sollte, aber Vergebung wäre ausgesprochen gesund für Körper und Seele. Es gibt inzwischen ganz viele Studien über die Folgen von innerem Stress durch Bitterkeit und Groll. Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden dadurch gehemmt. Die psychischen und körperlichen Auswirkungen sind dann zahlreich. Depressionen, Ängste, erhöhtes Risiko für Krebs und Herzkrankheiten, Entzündungen und Schlafstörungen. Und noch schlimmer sind die Folgen im Blick auf Beziehungen statt Harmonie, Isolation und Aggression. Ja, Verbitterung und Groll sind Stressfaktoren ersten Ranges. Umgekehrt, Vergebung ist gesund für Körper und Seele. Die Funktionen können sich normalisieren, Herzleistung steigt, Blutdruck sinkt und man erspart sich diese seelischen Entzündungen, die auch ein entsprechendes Körperecho haben können. Vergebung verhindert, dass Verbitterung, Groll sich ausbreitet. Verweigerte Vergebung ist dann die Blockade auch für Segen schlechthin. Das ist der Wille Gottes, dass wir vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. So ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Strenger geht's fast nicht. Das ist die einzige Einschränkung, die gemacht wird von Jesus höchstpersönlich, wenn es um die Frage nach der Vergebung geht. Dass Jesus sagt, es gibt eine Grenze. Vergibst du nicht, vergibt der Vater dir auch nicht. Dann bleiben wir unter unserer Schuld. Und Gott segnet keine schmutzigen Hände. Das ist ja ganz logisch, ne? Ich vergebe nicht, der Vater vergibt mir nicht. Ich bleibe unter meiner Sünde und Gott sagt, als Sünder mit schmutzigen Händen segne ich dich nicht. Darum ist verweigerte Vergebung die Blockade für Segen schlechthin. Verweigerte Vergebung und Unversöhnlichkeit sind verborgene geistlichen Lähmungen oder die Ursache für verborgene geistliche Lähmungen in nicht wenigen Gemeinden. Und ich kann es an der Stelle fast nicht vergreifen, aber ich würde fast beschwörend zurufen, schließt Frieden. Wo immer es auftaucht, vergebt. Wer Segen möchte, muss vergeben. Wer Vergebung verweigert, verliert den Segen. Und es ist nicht eine Privatangelegenheit, es lähmt immer die Gemeinde mit. Umgekehrt, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo vergeben wird, wo Versöhnung gelebt wird, dann ist diese Gemeinschaft anziehend und attraktiv für andere. Dann kommen Leute rein, weil sie wissen, hier kann man leben, hier kann man aufatmen, hier wird man nicht runtergemacht, platt gemacht, weil man was falsch gemacht hat. Hier darf ich Fehler machen. Hier kann ich jemand sein, der eine Sache auch einmal vermasselt. Das andere kennen die Leute nämlich schon von draußen. Dass Schuld unnachsichtig bestraft wird, das kennen die Menschen aus der Welt. Das brauchen sie bei uns nicht auch noch finden. Sondern wenn sie bei uns sehen, hier kann man wirklich leben. Und hier wird auch mal oder immer vergeben, wenn etwas schiefgelaufen ist. Dann wird Gemeinschaft attraktiv. Dann sind wir gesegnet. Aber es geht noch weiter. Vergebung setzt dann die Kräfte zur Heilung von Verletzung frei. Denn durch Vergebung erfahre ich Befreiung von der Opferrolle. Ich brauche nicht länger seine Identität pflegen als Fußabtreter. Ich beziehe meine Identität nicht aus dem, was mir angetan wurde, sondern was ich in den Augen Gottes bin. Also ganz einfach, die Vergangenheit verabschieden und die Frage zulassen, wie will ich meine Zukunft gestalten? Will ich in so einer verhängnisvollen Rückwendung leben oder lieber nach vorne schauen? Nach vorne schauen würde bedeuten, ich übernehme jetzt Verantwortung für meine Zukunft, lebe nicht länger in der Rückwendung. Ich bin auch nicht länger nachtragend. Nachtragen ist also ein tolles Wort, das belastet immer den, der eine Sache nicht loslassen und abgeben kann. Nehmen wir mal an, Thomas hat mich irgendwie gekränkt und ich trage ihm das nach. Schon seit 3 Jahren trage ich ihm das nach. Wer ist eigentlich der Dumme in der ganzen Geschichte? Er kann sich nicht einmal mehr erinnern, dass er damals einen verräterischen Mundzucker gemacht hat. Und ich bin sofort sensibelchen, dass ich bin abgefahren und eingefallen. Oh Herr, das ist die unvergebbare Sünde. Und ich trage sie ihm nach. Wer nachträgt, der schluckt eine giftige Pille und hofft, dass der andere dann krepiert. So schaut es aus. Man frisst die Sache in sich rein und dann frisst sie einen von innen auf. Übrigens auch nicht dem anderen innerlich was vorhalten. Schickt die Sache zu Gott, dazu sind die Klagepsalmen übrigens gut. In den Klagepsalmen, wir haben viele so Psalmen in der Schrift, fast 50, ist ein ganz hoher Anteil, wo einfach Dampf abgelassen wird. Und wo sich Leute bei Gott beschweren. Und wo sie ihren Feinden Pech und Schwefel aufs Haupt wünschen. Da gibt es ein paar heftige Texte. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Gott sagt, wunderbar. Lass Dampf ab. Schmeiß mir die Sache vor. Wirf sie mir vor. Das wäre eine andere Bedeutung von, mach sie mir zum Vorwurf. Wirf mir die Sache hin. Ich werde mich darum kümmern. Aber du erheb nicht die Hand gegen den, indem ich die Sache bei Gott abgebe und bei ihm Dampf ablasse, ist mir so ein Ventil erlaubt, wo Gott sagt, das kannst du mir ruhig sagen, ich halte es aus. Aber lass den anderen in Ruhe. Werd du nicht sein Richter. Also diese Rachepsalme, die verlangen uns nicht, dass wir edle Gefühle haben, sondern dass wir mit diesen Gefühlen oder Eindrücken zu Gott gehen. Das heißt, ich kann, darf das, was mich verletzt und verwundet hat, unter das Kreuz legen und Gott sagen, dass er sich jetzt darum kümmern muss. Und Gott sagt, wird gemacht. Nächster Schritt wäre dann nach Vergebung Versöhnung. Das setzt allerdings voraus, dass mir der andere entgegenkommt. Vergebung ist eine Einbahnstraße, die fahre ich alleine. Versöhnung ist mit Gegenverkehr und da hat es angeblich schon einmal Zusammenstöße gegeben. Der andere muss mir entgegenkommen, Schuldeinsicht und das kann gut gehen oder auch nicht. Vergebung, Versöhnung, schön ist dann auch noch, wenn man gemeinsam vielleicht an Veränderung arbeitet. Aber einen Punkt auf jeden Fall noch. Mich mit meiner Vergangenheit versöhnen. Denn ich kann sie nicht verändern. Ich kann mich mit meiner Geschichte, wie sie nun einmal geschehen ist, nur versöhnen. Mein Vater ist an mir schuldig geworden. Massiv schuldig geworden, ist mir vieles schuldig geblieben. Aber ich kann das nicht verändern. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Also habe ich es ihm vergeben und habe mich versöhnt, posthum. Habe es erst später erfahren, als ich Christ wurde, dass sowas notwendig ist. Und habe gelernt, dass meine Vergangenheit meine Geschichte ist. Das bin ich und das gehört zu mir. Und noch schöner, Gott macht mir diese Geschichte überhaupt nicht zum Vorwurf. Ich bin ihm damit nicht peinlich. Also mich mit meiner Vergangenheit versöhnen, mit meiner Geschichte Frieden schließen. Gott macht mir das nicht zum Vorwurf, was ich geworden bin. Wenn nötig übrigens auch mit Gott Frieden schließen in dem Zusammenhang, dass er mir etwas schuldig geblieben ist, dass er mir etwas nicht erspart hat, dass es zugelassen wurde. Auch da mit Gott Frieden schließen. Und dann geht die letzte Bewegung in die Richtung, dass ich weiß, meine Vergangenheit, das ist die Erklärung für meine Not. Kaltes Herz oder Impuls zur Ruppigkeit, oder ist ja wurscht, was man da nimmt. Meine Vergangenheit erklärt mir eine Not, aber sie ist keine Rechtfertigung für mein gegenwärtiges Verhalten, denn in der Rückwendung liegt keine Kraft zur Veränderung. Rückschau ändert nichts. Du siehst nur, was war. Es ändert sich dadurch nichts. Also auf nach vorn. Mein Schwager arbeitet in einer therapeutischen Einrichtung als therapeutischer Pfleger und da ist er seit Jahren schon und die haben ihre Gruppengespräche, Sitzungen, Einzelgespräche und so weiter. Am Wochenende kommt dann immer so eine Gemeinschaftsrunde mit dem Primarius, mit dem Leiter der Klinik und der wird vorher natürlich auch ein bisschen gebrieft, wie die Woche so gelaufen ist, ob was weitergegangen ist und manchmal sagt mein Schwager, da geht überhaupt nichts weiter in so einer Woche. Und das wird dem Chefarzt da auch erzählt und der weiß dann Bescheid. Und einmal sagt er, ist er reingekommen, hat sich vor der ganzen Mannschaft, den Pflegern und den Klienten aufgebaut und gesagt, na Leute, wie wollt ihr denn die nächsten 30 Jahre verbringen? Weiter ins Kissen schluchzen? Alles starr und steif. Wie kann man nur so unsensibel mit unserem Leben umgehen und über uns reden? Er hat sich erklärt natürlich, hat es auch klar gemacht und hat klar gemacht, Leute, die Dinge sind geschehen, ihr könnt sie nicht ungeschehen machen. Wir müssen daran arbeiten, wie wir die bei Gott abgeben und wir werden daran arbeiten, wie wir uns dann nach vorne ausrichten können, damit die Verbitterung euch nicht auffrisst. Ihr seid ja schon als Kranke gekommen und jetzt wollt ihr in dem gleichen Brei herumrühren bis zum St. Nimmerleinstag. Nein, wir müssen nach vorn. Und weil es eine christliche Klinik ist, kann man da auch hören, dass das Drehbuch des Lebens noch einmal umgeschrieben werden kann. Denn Gott ist der Verfasser dieses Skripts. Und ganz entscheidend, ich habe eine Zukunft, sie wird aber von Gott gestaltet. Und ich bin nicht das Ergebnis meiner Geschichte. Ich bin auch das, was Gott noch aus mir macht. Ich bin nicht nur das Ergebnis meiner Vergangenheit, ich bin immer auch das, was Christus noch aus mir machen kann. Nicht Sklave der Geschichte, Kind der Zukunft. Und was du vor dir hast, das prägt dich stärker als alles, was hinter dir liegt. Und wo du hingehst, ist wichtiger als das, wo du herkommst. Und Gott kann jede Geschichte zum Segen machen, denn Wunden machen barmherzig. Und Gott sagt, ich habe dich ja nie aus den Augen verloren. Bin immer an deiner Seite gewesen. Mir bist du weder lästig noch peinlich. Aber ich möchte, dass du aufhörst, zurückzuschauen auf das, was war. Und mit mir einen Blick nach vorne tust. Denn du bist nicht das, was andere aus dir gemacht haben. Du bist, was ich mit dir noch machen werde. Du bist nicht, was du mitgebracht hast, sondern du bist das, wo ich dich hinbringe und was ich aus dir mache. Das ist ein Leben, das nach vorne lebt. Vergeben ist der erste Schritt. Veränderung und eine schöne Zukunft mit diesem Gott, der mich heilt, auch von Verletzungen, um den Preis der Vergebung. Das wäre die Zukunft, die Gott uns anbietet. Herr Jesus Christus, ich möchte von ganzem Herzen danken, dass Vergebung mehr ist als ein Wort, sondern eine ganz kraftvolle Realität. Und dass darin etwas beschlossen liegt, weil es deinem Willen entspricht, dass wir dadurch heil werden, aufrecht gehen können. Und dass du ein Leben für uns hast, das nicht in der Rückwendung gefangen bleiben muss, sondern das nach vorne sich ausrichten darf. Du bist dabei. Und alles Gute, das du bist und hast und gibst, entlässt du dann in unser Leben. Und dann dürfen wir etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit und sein zu deiner Ehre und anziehend für eine Umwelt, die sieht, dass wir einen anderen Gott haben und von dem kommt auch ein anderes Leben. Amen.